Knut Nevermann, Jahrgang 1944, mit Anfang 20 kamen Sie nach Berlin, um hier Ihr Jurastudium fortzusetzen. Sie wurden dann 1966 Vorsitzender des Allgemeinen Studentenausschusses, kurz AStA genannt, sind also das, was man allgemein ein 68er nennt von der Generation, also Teil dieser, ja man muss sagen, weltweiten Bürgerrechts- und Studentenbewegung. Und dann kam das, was auch Auslöser für unser Gespräch, Anlass für unser Gespräch heute ist, Herr Nevermann, die Zäsur, der Tod des Studenten Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967, erschossen von einem Polizisten hier in Berlin vor der Deutschen Oper am Rande des Besuchs des Schahs von Persien. Welches Deutschlandbild, Herr Nevermann, ist damals bei Ihnen entstanden?
Ja, das war eine Aktion, wo wir das erste Mal erlebten, richtig erlebten, dass dieses Deutschland auch ein Polizeistaat sein kann, dass er brutal sein kann, dass da wirklich Sachen passiert sind, die Sie aus heutiger Sicht überhaupt nicht begründen und erklären können. Eine völlig sinnlose Polizeiaktion gegen die Demonstranten vor der Deutschen Oper in Berlin, eine noch viel sinnlosere Auflösung der Demonstration, das Jagen einzelner sogenannter Rädelsführer und dann auch noch einen wirklich nicht ganz zurechnungsfähiger Kriminalbeamter, der da im Zivil war und der tatsächlich geschossen hat, jemanden, einen Studenten von hinten in den Kopf geschossen hat, obwohl der da schon zusammengeschlagen war, mehr oder weniger von seinen Kollegen. Also es ist alles unvorstellbar nacheinander und hinterher die Manipulation, also ein vehementer Justizskandal ist damit auch verbunden. Aber für uns war das eine unglaubliche Veränderung des politischen Bewusstseins. Sie müssen sich das vorstellen, wir waren alle mehr oder weniger demokratisch, hatten schon Kritik, waren schon etwas antikapitalistischer als der übrige Teil, aber wir waren doch noch alle Teil irgendwie dieser politischen Kultur und wollten die verändern, wollten was reformieren in der Hochschule, aber auch sonst wo, waren gegen die Notstandsgesetze und so. Es gab eine Reihe von Themen. Aber dass plötzlich so ein polizeistaatlicher Exzess stattfinden konnte, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Und es hat einen radikalisiert. Hat einen richtig radikalisiert. Wir haben natürlich gefordert, Rücktritt von allen Politikern. Das war eine richtige, aufgeregte Zeit. Und dann, ich war in der Nacht nach dem 2. Juni im AStA und dann kam im Radio die Mitteilung des regierenden Bürgermeisters, die Geduld der Stadt ist am Ende und Schuld haben die Studenten. Wir wussten damals nur, ein Student ist tot, dass er erschossen wurde, wussten wir nicht, noch nicht. Das wurde erst übernächsten Tag bekannt. Aber das hat uns sowas von, Sie können sich gar nicht vorstellen, was für ein Gefühl man hat, wenn ein regierender Bürgermeister, von dem man eigentlich auch ein paar positive Dinge erwartet hatte, sich so total daneben benehmen, so total daneben denken kann. Es war wirklich grauenhaft.
Sie, Herr Nevermann, haben dann die Trauerrede für Benno Ohnesorg gehalten. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, die Christa Ohnesorg, die Frau von Benno Ohnesorg, hatte den Wunsch geäußert, sie wollte nicht so gern, dass Dutschke oder sowas jemand redet, sondern sie wollte gern, dass ich rede, weil ihr Mann mich irgendwie geschätzt hat. Ich habe ihn persönlich nie kennengelernt, aber ich bin ja da überall aufgetreten, sodass er sich ein Bild von mir machen konnte sozusagen. Und dann habe ich das auch natürlich auch gerne gemacht. Das haben ja noch andere auch geredet. Und ich muss schon sagen, wenn Sie sich die Rede heute mal anhören, damals war ich 23 Jahre alt, das ist schon relativ gut.
Weil Sie gerade sagen, wenn Sie sich die Rede anhören, ich habe das natürlich getan und ich konfrontiere Sie mal mit einem Satz, ich zitiere: Wir können die politische Bedeutung des Todes unseres Kommilitonen Benno Ohnesorg nicht übergehen. Zitat Ende. Was wollten Sie damit sagen?
Naja, es war ja eine Trauerveranstaltung über einen Toten. Und nun muss man ja irgendwie überleiten, dass man dieses als ein Politikum ansieht. Nicht nur als ein Tod eines Individuums mit Familie, sondern auch als ein Politikum. Das war ein polizeistaatlicher Exzess. Und das mussten wir sagen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die wir genauso bedauern, den Zustand dieser Gesellschaft, die Brutalität in dieser Gesellschaft, die Polizeistaatlichkeit, die wir genauso bedauern, wie wir den Tod unseres Kommilitonen bedauert haben.
Die Studentenbewegung hat sich dann radikalisiert, teilweise auf jeden Fall. Einige sind in den Untergrund gegangen. Es entstand die Bewegung 2. Juni, die sich ja schon mit dem Namen auf den Todestag von Benno Ohnesorg bezogen hat. Dann natürlich die terroristische Rote Armee-Fraktion. Hätte dieser Irrweg irgendwie verhindert werden können? Und wenn ja, wie?
Das war alles sehr viel später. Jetzt nach dem 2. Juni ist ganz interessant, dass die Studenten plötzlich wieder in der Universität waren und sich um Universitätsfragen gekümmert haben. Es gab auch Demonstrationen in der Stadt, aber die großen Mengen Vollversammlungen waren in der Uni und wir haben über Veränderungen der Hochschule geredet, haben eine kritische Universität gegründet. Also was völlig hochschulpolitisches, obwohl es auch sehr um Politik da ging. Aber es blieb zunächst mal noch relativ zurückhaltend, bis hin zu sogar dem Vietnam-Kongress, der ja auch was Großes Internationales hatte, einen großen Aufbruch hatte, auch schon Reden hatte, wo das revolutionäre Pathos aus meiner Sicht ein bisschen überwogen hat. Aber dann kam ja erst noch das Dutschke-Attentat im April 1968 und die Osterunruhen 68. Und erst danach gab es die ersten Gruppen, die aus der Studentenbewegung kamen, die tatsächlich offensiv Gewalt angewandt haben. Es war eine berühmte Demonstration am Tegeler Weg im November 68. Danach kam der große Bruch. Damals haben viele um mich herum gesagt, jetzt ist Schluss, da machen wir nicht mit. Das ist nicht unser Job. Aus diesen Denken sind dann tatsächlich die Terroristen hervorgegangen. Der andere Teil hat sehr autoritäre Kaderparteien gegründet, maoistischer, trotzkistischer, stalinistischer Art, wie auch immer. Die haben auch eine gewisse Rolle gespielt, aber das war aber auch eine Form von Politikbefassung, die hat zwar die Universität ziemlich chaotisiert eine Zeit lang, aber das war ja auch nicht der große Teil. Und der eigentliche Effekt der Studentenbewegung war, dass nicht nur ich, sondern Tausende, Hunderttausende in Deutschland ihr politisches Bewusstsein verändert haben. Die sind nach links gerutscht, die sind kritisch geworden. Die haben gesagt, nee, also so geht es hier nicht weiter, wir müssen uns jetzt engagieren. Einige eben sehr radikal, einige bis hin zu revolutionärem Pathos, ganz wenige dann später auch im Untergrund. Aber wir müssen uns unbedingt politisch engagieren, so geht das hier nicht weiter.
Sie haben das Attentat auf Rudi Dutschke angesprochen im April 1968. Er starb dann Ende der 70er Jahre an den Spätfolgen. Die Studentenbewegung im engeren Sinne, wie Sie sie gerade beschrieben haben, Herr Nevermann, hat sich ja dann kurz nach dem Tod Rudi Dutschkes eigentlich aufgelöst. Warum?
Ja, es kam danach eine Phase, in der, wie gesagt, einige Gruppen nunmehr offensiv Gewalt anwenden wollten. Auch gegen Polizisten wurden plötzlich irre Mengen von Steinen geschmissen. Das war am Tegeler Weg. Das war nicht mehr die Idee, die die große Mehrheit eigentlich hatte. Die K-Gruppen waren auch nur, also diese kommunistischen kleinen Parteien, also diese Kaderparteien, Westentaschenformatsparteien, hatten auch nicht wirklich eine große Attraktivität, aber die hatten eine gewisse Anhängerschaft. Aber die große Mehrheit der Studenten, nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland, die sind natürlich mit einem veränderten Bewusstsein ihren beruflichen und sonstigen Lebensverhältnissen wieder nachgegangen, sind in die Medien gegangen, in die Universität gegangen, in die Schulen gegangen, in die Verbände und Parteien und Kirchen. Und überall war plötzlich was geändert. Sie können ja zwischen 1968 und 70 sich mal angucken, wie sich Verbände, Parteien, Kirchen verändert haben. Plötzlich hatte man gemerkt, da sind Themen, mit denen müssen wir uns beschäftigen. Großes moralisches Problem natürlich Vietnam, aber nicht nur, sondern auch andere Themen, von denen wir meinten, dass wir da auch Recht hatten. Sie müssen sich mal vorstellen, wir haben Demonstrationen gemacht gegen Vietnam, ja schon das erste Mal 64 und dann die erste größere 66 mit den berühmten Eiern gegen das Amerika-Haus. Da waren wir die Einzigen in Deutschland. Alle Regierungen, alle Oppositionsparteien, alle Medien, alle waren sie für den Krieg in Vietnam, also was die Amerikaner dann gemacht haben. Und wir waren die einzige Gruppe, die sagte, also es ist Wahnsinn, was da geschieht, mit Amerika, mit weltweit einem Protest. Also wir waren ja nicht alleine in dem Sinne, aber wir waren innerhalb der Bundesrepublik die Ausnahme. Und wir hatten damals recht. Es tut mir leid.
Herr Nevermann, Sie haben gerade etwas beschrieben, was mit der Metapher der Marsch durch die Institutionen gewissermaßen auch in die Geschichte eingegangen ist, zumindest als Fußnote. Damit ist ja gerade gemeint, dass die sogenannte 68er-Generation dann in den verschiedenen auch staatlichen Institutionen sich, salopp gesagt, breit gemacht hat, dort auch ihre Ideen versucht hat umzusetzen. Sie selbst sind ein gutes Beispiel dafür. Sie waren Staatssekretär in Sachsen, Sie waren Staatssekretär hier in Berlin. Sie haben Sie haben sich habilitiert. Also das ist eine Bilderbuchkarriere auch in akademischer Hinsicht. Was bleibt von diesem Marsch der Institutionen heute?
Ich glaube, dass sich die Institutionen verändert haben. Ich glaube, dass meine Generation sich auch in bürokratischen Zusammenhängen, jetzt um als Beispiel zu nehmen, wo ich gearbeitet habe, dass sie sich verändert haben. Wir reden anders miteinander. Wir sind, glaube ich, doch sehr viel argumentativer. Wir wissen, wenn wir uns argumentativ nicht durchsetzen können, dann kann man nicht einfach per Ort oder Mufti, jedenfalls in der Regel, sagen, so ist es, Schluss aus Sense, sondern wir argumentieren so lange, bis wir versucht haben zu überzeugen. Ich habe viele Gespräche geführt als Staatssekretär, wo die Mitarbeiter kamen und sagten, Herr Nevermann, wir sind nicht ganz sicher, da haben wir argumentiert. Und wenn ich kein Argument mehr hatte, habe ich gesagt, okay, dann machen wir es anders, wie ihr das wollt, das sehe ich ein. Aber es gab auch Situationen, wo ich bei den Argumenten blieb und die dann auch ein bisschen ins Schwanken kamen und mich dann haben sozusagen machen lassen, beziehungsweise sie haben es dann loyal gemacht, natürlich. Also ich hatte nie Loyalitätsprobleme. Aber ich glaube, diese Art des kommunikativen Umgangs zwischen Leitung und Mitarbeitern, das hat sich wirklich verändert, ja. Und selbstverständlich kann jeder reinkommen ins Zimmer und kann sagen, nee, ich finde das ganz falsch, was da jetzt läuft, und Kritik üben oder auch an mir, das haben sie nicht gut gemacht damit der Rede, die Dame hätten sie nicht so anmachen dürfen, die ist so eigentlich sonst immer ganz nett oder was der Kuckuck weiß, das war üblich. Und da bin ich jetzt nicht ein Individuum, ne? Sondern das ist schon generell so, das hat sich wirklich verändert. Es gibt auch natürlich in meiner Generation ein paar autoritäre Stinkstiefel, okay, aber im Prinzip hat sich der Umgang miteinander auch in bürokratischen Strukturen wesentlich verändert.
Als Folge der Studentenbewegung werden Begriffe genannt wie Frauenbewegung, Anti-Atom-Bewegung, Bürgerinitiativen in all ihren Facetten. Was fällt Ihnen noch ein?
Na gut, die große Anti-Atom-Bewegung, die große Anti-Nachrüstungsbewegung natürlich, das waren ja gemessen an unseren Studentenbewegungen, waren das ja 10-mal so viele Menschen. Also Brokdorf, das ist ja viel, viel größer, also noch sehr viel mehr Menschen, die dabei waren. Übrigens mit ähnlichen Erfahrungen wie wir am 2. Juni. Da sind ja Polizeihubschrauber über die Köpfe hinweggeflogen. Ja, die haben wirklich zum Teil Lebensangst gehabt, dass da irgendwas passiert. Also eine völlig absurde Form von Auseinandersetzung, die es da gegeben hat. Auch Polizeistaat in einem strengen Sinne. Dieses sind überhaupt die Bereitschaft, dass man als Bürger in einer Zivilgesellschaft lebt, nicht nur in einer politischen Gesellschaft, dass man sich da organisieren kann, dass es Bürgerinitiativen gibt. Die gab es vorher praktisch nicht. Die wurden dadurch geschaffen. Und natürlich von der Frauenbewegung, ganz besonders wichtig, aber auch die ganze Ökologiebewegung bis hin zur Partei der Grünen. Das ist auch ein Enkelkind sozusagen der Studentenbewegung gewesen letztendlich. Und die Leute, die da drin sitzen, waren ja auch alle irgendwie, hatten alle mitgemacht oder hatten dann in anderen Abspaltungen der Studentenzeit sich engagiert und politisiert. Nein, nein, es gibt eine Reihe von Veränderungen, die auch politisch bedeutsam waren. Ein bisschen ganz früher schon, sozialliberale Koalition mit Brandt, der ja immerhin die SPD ja dann bis zu 82 noch den Kanzler stellte. Also das gibt, glaube ich, nach wie vor ganz klar zu benennende Veränderungen, nicht nur des politischen Bewusstseins des Individuums, sondern auch der politischen Handlungsform in größeren, auch in Massenkontexten. Und das finde ich nach wie vor wunderbar.
Lassen Sie uns noch kurz in die Gegenwart springen, Herr Nevermann, 50 Jahre danach. Wir sind im Jahre 2017. Es ist weltweit ein Rechtsruck zu beobachten. Populisten drängen nach vorn an die Macht. US-Präsident Donald Trump ist nur das bekannteste und extremste Beispiel. Wenn Sie diese Entwicklung in der Gegenwart sich anschauen und dann auf Deutschland bezogen, die Alternative für Deutschland, kurz die AfD, die ja die 68er geradezu als Feindbild auserkoren hat, ist das für Sie frustrierend, 50 Jahre später solche Entwicklungen zu erleben?
Frustrierend tut mich, dass die einen Teil von den Erfolgstechniken, die wir hatten, uns geklaut haben. Also dieses Prinzip von Regelverletzung und dann hinterher sagen, naja, wir waren es ja gar nicht. Also das ist natürlich eine Form, die die AfD zum Beispiel zum Teil ja relativ gut beherrscht. Ich glaube, dass man darüber nachdenken muss, wieso es passieren kann, dass in einer Gesellschaft, der es ja relativ gut geht, tatsächlich mit solchen doch relativ banalen Überzeugungen, also Deutschland muss deutsch bleiben sozusagen, dass man da noch irgendwo jemanden in den Ofen hervorholt. Und ich kann mir das nur so erklären, dass es tatsächlich zu einer Entfremdung gekommen ist zwischen einem Teil der Bevölkerung und dem politischen System. Das ist einfach, hat nicht mehr funktioniert. Ich glaube, wir holen das ein bisschen auf. Und es ist ja auch alles begrenzt geblieben. Wir haben ja Glück gehabt. Also in Frankreich haben wir Glück gehabt. In Amerika noch nicht. Aber das wird sich ja vielleicht auch demnächst noch ändern. Mir ist nicht ganz klar, woher plötzlich doch diese Massenbereitschaft kommt, sich irgendwo hinzustellen und mit diesen doch relativ merkwürdigen Parolen herumzugehen. Dem liegt wahrscheinlich eine große Angst zugrunde, davor jetzt Realangst, dass Menschen zu uns kommen, die wir nicht kennen und die wir nicht einschätzen können, die nichts mit unseren Traditionen zu tun haben und wo wir nicht so recht wissen, ob die sich wirklich einordnen oder vom Terrorismus bis zum Konkurrenten beim Job nicht tatsächlich auch stören werden, also wie es gelingt zu integrieren. Die Frage haben wir ja auch noch nicht gelöst. Also das ist ja ein Protest sozusagen gegen eine Sache, die ja existiert. Das ist ja keine reine Fantasiegebilde, sondern das ist ja nicht gelöst. Die Integration von zusätzlichen Leuten anderer Religionen aus anderen Erdteilen in Deutschland. Also das insofern hat es da eine gewisse Berechtigung. Und es ist uns, den anderen Parteien, dem politischen System, nicht gelungen, so viele Angebote bereitzustellen, dass sie tatsächlich auch sich bei uns, auch mit ihrer Kritik, wiederfinden. Es ist ja so, dass das Parteiensystem gerade dazu da ist, dass einige regieren und die anderen üben Kritik. Also man kann ja auch in den Strukturen, die vorhanden sind, so etwas bewirken. Es ist die AfD ja eine Partei geworden. Schauen wir mal, wie sie sich im Parlamentarismus bewährt. Die NPD, die wir vorher hatten, die habe ich in Sachsen 4 Jahre lang sehr intensiv mitbekommen. Die waren aber dann irgendwie auch am Ende ihres Lateins. Sie wussten nicht mehr, was sie machen sollten. Das brachte nichts mehr, kam nichts. War auch ein schönes Erlebnis.
50 Jahre danach, Herr Nevermann, ist auch der Titel des offenen Hörsaals hier an der Freien Universität Berlin. Sie haben eine Vorlesungsreihe konzipiert jetzt im Sommersemester 2017. Es kommen Politologen zu Wort, es sprechen Soziologen, Kulturwissenschaftler. Wenn man sich dann im Hörsaal umsieht, der oft voll besetzt ist mit 500 Plätzen, Durchschnittsalter über 60, dann stellt sich mir die Frage, wo sind die Jungen, wo sind die Studenten von heute? Erreicht man die mit dem Thema 50 Jahre Studentenbewegung, 50 Jahre 2. Juni 1967, der Tod Benno Ohnesorgs, überhaupt nicht mehr?
Also offensichtlich nicht. Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen. Der zweite Tag dieser Vorlesungsreihe fand in dem Hörsaal statt, den hatten die Studenten gerade besetzt. Und es war eine große Aufregung, auch im Rektorat und so. Man, passen Sie auf, es ist besetzt. Ich kam dann hierher und dann kam einer von den Studenten und sagte, also ich bräuchte keine Angst haben, ich könnte meine Veranstaltung da ruhig abwickeln, aber Sie würden hinterher wiederkommen und den Saal weiter besetzen. Ich sage, ist mir jetzt egal, können wir ja machen. Sie dürfen auch am Anfang was sagen, haben Sie auch gemacht. Dann sind die aber rausgegangen. Die sind nicht etwa sitzen geblieben, um zu gucken, worüber reden die da jetzt 50 Jahre schon immer. Können wir da was lernen oder was eine Frage stellen? Das hat die überhaupt nicht interessiert. Also das ist vorbei. Es ist ein historisches Thema. Es ist ja ein bisschen so wie so ein Klassentreffen, meine ich nicht. Also ich kenne jetzt natürlich nicht alle, aber man kennt relativ viele. Und ich kenne wieder die Referenten und dann bringen die wieder ein paar mit. Es ist aber trotzdem so, dass dieses intensivere Beschäftigen, was ich ja nun einmal die Woche sozusagen mache, auch wenn ich nicht rede, sondern nur zuhöre, sich damit zu beschäftigen, bringt doch nochmal ein bisschen stärkere Klarheit in die eigene Erinnerung. Was war eigentlich positiv und was war negativ? Und ich muss schon zugeben, dass die Art und Weise, wie die Universität 1969, 1970, 71 gewesen ist, gerade für Studenten und Studentinnen damals, war katastrophal. Also das war eine Situation, die war eher Chaos. Es gab überhaupt nichts mehr, was Hand und Fuß hatte. Es gab kaum noch Professoren, die sich wirklich um Studenten kümmerten, in einigen Fachbereichen. Ne? In anderen lief das wunderbar weiter, aber in einigen Fachbereichen, Sozialwissenschaft, Philosophischen. Also da ist eine Menge auch den Bach runtergegangen. Es sind auch viele Professoren verletzt worden. Also physisch nicht nur, sondern psychisch und in der Sache, dass man ihnen einfach abgesprochen hat, dass die auch was können und wissen und produziert haben und auch als Professoren eine gewisse Persönlichkeit sind, ja, eine gewisse Kompetenz haben und Qualität haben. Das wurde ja alles platt gemacht in einigen Fächern. Und das tut mir leid, es sind auch viele nach rechts gerückt, die eigentlich da gar nicht hingehören. Also die haben ja richtig die Professoren verprellt. Ich habe das nie mitgemacht, weil ich da immer auch eine gewisse Hochachtung hatte oder noch Restautoritarismen in mir hatte. Aber das ist ja eine andere Frage. Trotzdem hat das stattgefunden. Und das ist, muss man im Nachhinein sagen, das waren wirklich Exzesse unsererseits, wo wir eigentlich auch in den eigenen Reihen mehr oder weniger Opfer produziert haben, weil wir die nicht mehr haben das machen lassen, was sie wirklich können.
Nachdenkliche, kritische Worte zum Abschluss eines Gesprächs über den Tod Benno Ohnesorgs, des FU-Studenten Benno Ohnesorgs vor 50 Jahren am 2. Juni 1967 in Berlin, aber auch eines Gesprächs über das weite, große Feld der Studentenbewegung damals und heute insgesamt. Ich sprach mit Knut Nevermann, Zeitzeuge. Vielen Dank dafür.